Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse Podcast live von der Digitalkonferenz Personalisierung und KI-Trends 2025. Heute diskutieren Social Media und PR-Beraterin Carmen Hillebrand und Torben Fangmann, Co-Founder von S-Movement, darüber, wieso vollautomatisierte Social Media Strategien scheitern und ob Unternehmen echte Personalisierung richtig einsetzen. Viel Spaß beim Zuhören.
Bevor wir uns vorstellen, ganz ein Fun Fact vielleicht. Wir kennen uns ja gar nicht live und in Farbe, Torben, ne? Der Thorsten Schwarz hat uns zusammengewürfelt quasi. Aber vielleicht magst du dich erstmal vorstellen.
Sehr gerne. Ja, also wir haben, das ist ja eigentlich auch das Coole daran, dass wir jetzt nochmal so komplett auch von neuem hier reinstarten werden, weil wir jetzt eben nicht die Riesenvorgeschichte haben und eigentlich schon jeden Gedanken voneinander kennen. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ja, vielleicht kurz zu mir. Torben Fangmann, bin jetzt 27 Jahre jung und betreibe seit ziemlich genau einem Jahr, nächste Woche sind wir ein Jahr alt, die Firma S-Movement gemeinsam mit meinem Geschäftspartner Markus. Wir kommen aus dem B2B, speziell noch aus dem Industriekontext und begleiten Industriefirmen dabei, Social Media effektiv und wertbringend für sich zu nutzen. Wir haben durch unseren Industrie-Background natürlich einen besonderen Fokus auf B2B-Channels, vor allem eben LinkedIn in dem Fall. Deswegen wird sich auch, wird man, denke ich, raushören, einiges an meinen Antworten auch eben immer an LinkedIn orientieren. Und auch industriegeprägt natürlich, hat das Ganze auch vorher ein paar Jahre eben im Unternehmen gemacht, immer so ein bisschen die Vertriebsbrille auf, weil Industrieunternehmen vor allem natürlich daran interessiert sind, soziale Medien eben auch aus einer Vertriebsperspektive zu nutzen und Kommunikation auch in die Richtung zu betreiben. Von daher immer mal wieder die Sellerbrille, die ich hier heute aufsetzen möchte.
Sag mal, welche Industrie, wo hast du gearbeitet, bevor du dich selbstständig gemacht hast?
Also ich habe zwei Bereiche vorher gehabt. Also ich bin damals ganz klassisch, wo ich auch mit meiner Ausbildung und so weiter gestartet bin, da war es der Automobilzuliefererbereich, kunststoffproduzierende Industrie und später dann 2020 in den Sondermaschinenbau gewechselt, ein mittelständisches Maschinenbauunternehmen. Da war es Bereich Automatisierungstechnik.
Mhm. Gut, danke, Torben. Kurz zu mir, wer mich nicht kennt, man kann mich gut googeln, weil ich treibe mich so seit 25 Jahren in der Kommunikation rum und so seit 19 Jahren in Social Media. Damals hieß das noch Web 2.0. Mal gucken, wie es in Zukunft heißt. Wir werden uns unterhalten. Ich bin seit 2017 Freelancerin, also Social Media und PR-Beraterin, großer Fokus auf Social Media. War davor Head of Social Media bei Metro Deutschland, bei dem Großhändler, habe dort Social Media aufgebaut mit einer Mitarbeiterin und davor war ich Pressesprecherin bei Vodafone Deutschland, habe dort auch Social Media von der PR-Seite aufgebaut und bin die ich bin die Pressesprecherin oder die des ersten großen deutschen Shitstorm 2009 in Deutschland gewesen. So spannend. Ach ja, und unterrichte noch an der TH Köln. Da kann man eine Zertifizierung machen zum Social Media Manager, Managerin und da unterrichte ich Grundlagen Social Media, Reputationsmanagement und Krisenkommunikation. So, starten wir mal direkt. Torben, das Thema ist ja KI und Personalisierung. Braucht es uns dann noch Social Media? Können wir alles Push-Nachrichten, können wir alles KI übergeben und dann macht die KI das? Braucht man uns dann noch?
Rein technisch ist es alles möglich, tatsächlich. Also ich habe sehr gruselige Beispiele auch schon gesehen, wo du speziell dann, wenn wir mal aus LinkedIn anschauen, da gibt's Leute, die können vollautomatisiert durch eine KI Posts erstellen, hochladen lassen. Dann werden diese Posts vollautomatisiert von Menschen kommentiert. Dann kommt der Kommentar, der Aufwegkommentar wieder folgt, vollautomatisiert von der KI geschrieben. Am Ende fragt man sich, wer redet hier noch mit wem? Bedeutet, die Interaktion, die ja eigentlich Zielsetzung des Ganzen war, findet da ja gar nicht mehr statt, weil die Personen, die hinter diesen KI-Maschinen standen und stehen, gar nicht mehr voneinander wissen. Bedeutet, wenn ich jetzt am Ende des Tages aber durch das soziale Medium ja eigentlich einen persönlichen Kontakt herstellen möchte, dann habe ich das verfehlt durch diese Art und Weise. Das heißt, rein technisch braucht es eigentlich nichts mehr. Wir könnten das Ganze komplett auslagern, aber die Frage ist, was nützt es uns dann noch? Deswegen wird meiner Meinung nach Social Media muss immer diesen menschlichen Faktor haben. Ansonsten verliert es seine Daseinsberechtigung.
Du hast gerade gesagt, Menschen antworten, also sind Maschinen qua Bots, ne? Dass ich meine, Das ist ja auch bekannt. Das kenne ich auch aus Shitstorms oder Stürme, wie man auch immer das in Plural nennen will. Da ist das auch ganz gang und gäbe, dass Bots eingeschaltet werden. Also das muss man wissen, ne? Das Ganze. Genau. Ich habe selbst jetzt keinen LinkedIn Premium Account. Hatte ich mal, ist schon ein bisschen länger her. Eine der Dinge, die man da ja machen kann, ist es, In-Mails zu schreiben, also Nachrichten an Menschen, mit denen ich nicht vernetzt bin. Ne? Also könnte ich so. Hast du jemals, und ich frage auch alle da draußen, könnt gerne euch einmischen. Wir wollen ja eigentlich nicht irgendwie uns selbst beweihräuchern und den Bauch pinseln, aber gerne auch mal Gegenthesen stellen. Stellt uns Fragen. Wir können euch leider nicht auf die Bühne holen, aber in den Fragen können wir das quasi. Hast du jemals irgendeine E-Mail bekommen, die wertvoll für dich war?
Ja, und nicht, weil ich das sagen muss. Nee, das Ding ist, ich kann das sogar sehr frei sagen, weil wir in den meistens in den Projekten, in denen wir arbeiten, gar nicht so sehr auf E-Mails setzen. Wir kontaktieren in der Regel eher Bestandskontakte, als dass wir jetzt freie, kalte E-Mails an Neukontakte raussenden. Was nicht heißt, dass es schlecht ist. Also ich habe, man muss fairerweise sagen, der Großteil der E-Mails ist tatsächlich nicht relevant für mich. Und da, das macht am Ende auch eine gute E-Mail aus, Relevanz. Bedeutet, wenn wir von Personalisierung sprechen, dann brauche ich nicht die personalisierte E-Mail, die nachher einfach nur beweist, dass man in kürzester Zeit ganz viel über mich herausgefunden hat, weil da habe ich ja nichts von, sondern hat man mich so gut segmentiert, dass man mir ein Problem löst. Und dann ist eine E-Mail für mich relevant, weil das, was dahinter steckt, das Angebot, das Produkt, was auch immer, dann für mich relevant ist. Und dann hat man seine Arbeit gut gemacht. Und dann reicht es auch, wenn man mich simpel anschreibt und mir halt zeigt, dass es jetzt keine Nachricht ist, die jetzt unbedingt an 10.000 Leute geschickt wurde. Aber da muss man nicht meinen Lebenslauf gescraped haben, um mir dann einmal zu beweisen, dass ich vor 8 Jahren noch die und die Schulung gemacht habe, was ja gern mal so gemacht wird, sondern Relevanz ist das Stichwort.
Also ich muss sagen, ich habe noch nie eine E-Mail bekommen, die wertvoll für mich war. Es war immer Copy and Paste und diese Personalisierung ist Hallo Carmen, aber das ist ja auch vor 15 Jahren. Hallo Herr, Frau, ja. Tom, Fangmann, umgezogen. Dinge, die so blüht, die in solchen...
Ja, ja. Ja. Wahrscheinlich dann auch solche, ist das generell interessant für dich, Anfragen, die dann kommen, wo einfach so irgendwie grob ins Thema eingestiegen wird. Sowas ist halt auch nicht relevant. Meistens sind es tatsächlich bei mir zumindest immer die E-Mails gewesen, die auch relativ straight auf den Punkt gekommen sind. Wo ich gesagt habe, hey, das habe ich. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es aus dem und dem Grund für dich interessant ist. Hast dich Bock, mal reinzuschauen? Das war für mich immer sehr cool zu sehen. Und eben nicht die, also kann ich mir vorstellen, dass es bei dir eben auch, muss mir mal spiegeln, der Fall war, also dieses, ich habe dieses Thema und kannst du dich da irgendwie wiederfinden? Und dann denke ich immer so, ja, das ist so oberflächlich und schwammig, da kann ich recht wenig mit anfangen tatsächlich.
Ja, genau, das ist das Problem. Ne? Dieses, es ist tatsächlich ein großes Problem, dass viele Leute meinen, sie kleben irgendwie Poster ins Netz, ne? Also irgendwie, weil das ist, sollte ein Dialog sein. Also diese Nabelschau, dass Leute meinen, ich muss jetzt dir irgendwas erzählen, weil ich habe diesen Drang, dir das zu erzählen, anstatt du bist meine Zielgruppe, ich höre dir jetzt erstmal zu. Das ist das Wichtigste, ne? Von der Zielgruppe denken. Ja. Ist das wichtig? Und in meiner, also ich meine, ich bin ja schon ewig in Social Media und ich habe auch ein paar Netzwerke aufgebaut, ob es jetzt Foodblogger waren oder Technikblogger oder was auch immer, Mobilfunkblogger. Also ein bisschen Arbeit ist schon ganz sinnvoll, sich immer anzugucken. Also egal, ob das jetzt ein Blogger ist, ein Influencer, in was auch immer. Also die eigene, also ein bisschen das Ego pinseln. Das bedeutet aber auch, ich gucke mir genau an, wer das ist, was die Person geschrieben hat zuletzt, warum ich das spannend finde. Ich selber, ne? Nicht, also ne, so findest du dich da irgendwie wieder, ist ja Quatsch, ne? Und dann kann ich zu 90% sagen, vielleicht sogar 95%, das funktioniert. Also ne, ein offener Austausch, manchmal vielleicht auch, das ist nicht interessant für mich, geht auch. Aber so habe ich das gemacht und so funktioniert das. Unterstützung kann man sich sicherlich suchen. Also du hast ja den Sales Navigator am Start. Vielleicht kannst du für alle da draußen, sicherlich gibt es einige, wir haben ja Marketing Menschen jetzt auch hier. Ich sehe 37 haben wir und 3001, okay. maximal. Hallo.
Ja.
Kannst du mal erklären, wie so ein Sales Navigator bei LinkedIn funktioniert? Was unterstützt, also wie kann ich das unterstützen, tatsächlich eine richtige persönliche Ansprache zu machen?
Also der Sales Navigator wäre ein Schritt, ein Tool, was einem hilft, einfach genauer Dinge auf die Zielgruppe zuzuschneiden. Ist am Ende das eine Premium-Funktion, die man sich bei LinkedIn dazu kaufen kann, ist so ein bisschen eigentlich aufgeführt wie so ein schmales LinkedIn-CRM-System. Ich würde mal aufpassen, das ersetzt natürlich kein anderes CRM-System, aber es ist auf LinkedIn-Kontakte zugeschnitten. Man kann mit dem Sales Navigator eben Kontaktlisten bauen, die da speziell nochmal relevant sind und ist nicht quasi im normalen LinkedIn hast du einfach erstmal alle deine Kontakte und auch die Kontakte drüber hinaus, die du dir alle mal anschaust. Im Sales Navigator kannst du es ganz gut filtern und eingrenzen, was natürlich dann auch schon mal für dich bedeutet, du kannst nischiger kommunizieren. Dann bekommst du eben von diesen Kontakten, die du dir definiert hast, dann auch eben deren Interaktion gezeigt. Das heißt, du siehst, wenn aus deinen relevanten Kontakten Leute jetzt zum Beispiel Beiträge hochladen. Das wäre, jetzt mal ganz simpel gedacht, ein erster Einstiegspunkt, um personalisiert zu kommunizieren, um zu sagen, ich nehme vielleicht mal uns, also ich kann ja mal uns als Beispiel nehmen. Wenn ich jetzt sehe, dass ein relevanter Kontakt, wir verkaufen ja Social Media und Social Selling für Industrieunternehmen, dann habe ich einen Kontakt im Sales Navigator und ich sehe, dass der jetzt postet, dass die einen Social Media Manager suchen, neue Stellenausschreibung und in der Stellenausschreibung ist das Wort Social, wird das Wort Social Selling erwähnt. Dann weiß ich ja, okay, das ist ein konkretes Thema bei den Unternehmen. Das könnte ich jetzt mal als Anhaltspunkt nehmen, um da einen Kontakt aufzubauen. Dann würde ich jetzt nicht hingehen und dem eine Nachricht schreiben, hier übrigens unser Produktangebot 30.000 Euro, do or don't, sondern dann würde ich natürlich schauen, wie kann ich jetzt da einen Kontakt aufbauen, wie sonst im Vertrieb eben auch funktioniert. Erstmal einen Erstkontakt herstellen, Vertrauensverhältnis aufbauen, aber eben zeigen, ich schreibe dich jetzt nicht an, weil ich gerade dich und tausend andere kalt heute anschreibe, sondern das hat schon einen Grund und ich habe ein berechtigtes Interesse daran, mit dir zu sprechen, weil ich eben sehe, dass du das und das gepostet hast. Und das ist eben eine sehr coole Funktion, die das Health Navigator im ersten Schritt da mal liefern kann.
Man kann auch sehen, wenn ich zum Beispiel Recruiter bin, dass es gibt verschiedene Elemente, meine ich, ne? Also verschiedene Lösungen, die da LinkedIn jetzt in dem Fall anbietet, ne? Man könnte auch sehen, wie jemand den Werdegang, ne? Also du sagst, das eine ist ganz cool, wenn ich sage, ich möchte jetzt besonders den Torben jetzt mal mir anschauen, dann kann ich halt, genau wie du gerade sagst, kann ich sehen, was du so gepostet hast, ne? Und auch Kommentare nehme ich mal an. Aber ich kann auch sehen, wo du, wenn du einen neuen Arbeitgeber hast und so weiter, also einfach so schauen, okay, da könnte ich auch drauf eingehen.
Beispielsweise kann ich mir auch Listen bauen, die jetzt nicht nur sagen, ich möchte Unternehmen, die haben die Größe, kommen aus der Geografie und ich möchte gerne die Positionen im Unternehmen ansprechen, sondern ich kann zum Beispiel auch einstellen, haben die in den letzten 30 Tagen den Job gewechselt oder haben die in den letzten, waren die aktiv auf LinkedIn in den letzten 30 Tagen, folgen die meinem Unternehmen, haben die interagiert. Solche Dinge kann man da eben einstellen und das machen wir zum Beispiel selber ganz gerne aus der Implikation heraus, dass jemand, der jetzt gerade in einem neuen Job vielleicht mit einer Führungsverantwortung ist, auch gewillt ist, da mal Dinge zu verändern, Dinge anzustoßen und aus der These heraus dann bereit ist, mit auch externen zu sprechen, die solche Themen eben mit angehen können. Ich habe ein schönes Beispiel auch, wie ich selber mal personalisiert angesprochen wurde. Das war wirklich sehr personalisiert und das hatte den Hintergrund Social Media oder LinkedIn in dem Fall, wurde aber gar nicht über LinkedIn durchgeführt. Das war eine Agentur, mit der ich auch zwischendrin mal zusammengearbeitet habe. Die haben 2020 halt gesehen, dass ich den Arbeitgeber gewechselt habe. Also auch mein Vertriebskontakt hatte dann gesehen, dass ich den Arbeitgeber gewechselt habe, weil ich es ja auf LinkedIn, das ist, man sagt ja auch immer so, selbstpflegendes CRM. Klar, mein CRM-Kontakt auf LinkedIn in dem Fall habe ich ja selber aktualisiert, weil ich meinen neuen Arbeitgeber angegeben habe. Bedeutet, die Person hat es gesehen. Ich weiß jetzt gar nicht, habe ich nie nachgefragt, ob es ein systematischer Prozess bei denen war oder ob das einfach eine coole Idee von der Person war. Aber das hat keine Woche gedauert. Da hatte ich beim neuen Arbeitgeber im Postfach einen persönlich geschriebenen Brief mit Postkarte. Glückwunsch zur neuen Position. Alles Gute. Hier noch ein, zwei Tipps, was man zum Start da gerne machen kann. Freue mich, wenn wir demnächst mal wieder quatschen. Das ist natürlich wunderbar wertschätzend gewesen. Und ich wusste, und das ist ja der springende Punkt, es war wirklich persönlich. Das heißt, es war nicht irgendwie durch eine KI gejagt und am Ende wusste die Person nicht, weil das da gerade etwas Personalisiertes rausgeht, sondern sie hatte schon auch noch den Hebel dahinter und das war wirklich persönlich. Und das ist, finde ich, ein schönes Beispiel, wie Social Media sogar auch, wenn man es nach auf die ganz herkömmliche Printart und Weise macht, da unterstützen kann.
Das ist interessant, ne? Also, dass jemand sich auch die Mühe gibt, also irgendwie back to, wir kommen noch auf das Thema, ist Social Media tot, aber später. Aber hier halt ein Bruch, Medienbruch, ne? Dass jemand, ja. Also wenn das jetzt noch handgeschrieben wäre, noch besser, ne? Tatsächlich.
Was? Die Karte
handgeschrieben. Siehst du mal, ne? Also wir mögen gerne, doch mal gerne auch eine Postkarte bekommen oder einen Brief, ne? Also das finde ich auch, das ist ein gutes Beispiel. Also hat sich jemand überlegt, was er machen kann und was ja auch im Kopf geblieben ist, ne?
Total. Also das ist für mich heute noch ein Beispiel, was ich halt immer erzähle. Und ich bin auch der Meinung, wenn man digital auftritt oder beispielsweise Social Media, Social Selling Strategien entwickelt, dann sollte man nicht beim LinkedIn oder beim sozialen Medium aufhören. Warum sollte man denn nicht einen Brief damit reindenken? Warum sollte man nicht die persönliche, ganz traditionelle Kommunikation mit reindenken, wenn es denn einen Mehrwert für die Zielgruppe schafft?
Ja, also ich bin großer Verfechter auch immer, also meine Teilnehmer und oder Nehmenden meiner Kurse in den letzten Jahren und meine Studierenden wissen das auch, dass ich immer sage, Social Media ist ganz viel offline auch. Also entweder treffen wir uns auf der Republika in Berlin jedes Jahr im Mai oder früher auf Barcamps, teilweise immer noch Barcamps, das Podcast-Camp, das Podcamp war letztlich, ne? Da lerne ich immer wieder neue Leute kennen. Und dann ist der Schritt, also ich sage immer, idealerweise nach so einer Veranstaltung sollte man innerhalb von 3 Tagen, das ist jetzt kein wissenschaftlicher Wert, aber mein Erfahrungswert, sich bei einer Person melden und sagen, wir haben uns doch da und da getroffen. Ne? Und dann ist das ganz einfach. Dann hat man einmal sich kennengelernt und dann ist man digital, kann man das weiterführen, ne? Das Ganze. Andersrum natürlich auch spannend, wenn ich jemanden angeschrieben habe und sagen, okay, wir sind jetzt vernetzt, sich auch mal offline zu treffen und auszutauschen. Das ist das Soziale für mich halt auch, dieser Austausch. Also deswegen, also wir kommen aus verschiedenen Welten. Ne? Wir haben auch viele Marketing-Menschen hier, sagte ich schon mal gerade, denke ich mal, keine Ahnung, wer wer vor uns hier sitzt quasi und uns lauscht.
Ja.
Aber Social Selling, da kriege ich, wahrscheinlich ist das Wort auch wieder passé, cringe. Also mir wird da einmal ein bisschen anders sagen, dieses, ich muss unbedingt verkaufen. Wenn mir jemand so kommt und sagt, mein klar, KPIs, ne, mein Ziel ist es, meine Produkte zu verkaufen, sage ich, ja, verstehe ich, ist klar, ne, wir müssen ja auch alle leben. Aber wenn das unmittelbare Ziel ist mit Social Media, sage ich, funktioniert nicht. Wenn du unbekannt bist, musst du eine Reputation aufbauen. Und das macht man mit guter Kommunikation. Dass irgendwann, ne, guter Kommunikation, ich komme ja aus der PR, da wird auch immer wieder gestritten, was eigentlich ein guter, das ist ein guter Messwert, ne? Was sagen wir da? Was bedeutet das eigentlich, wenn du Print oder online, wenn ein Spiegel über dich berichtet, positiv, ne? Also, ne, also man baut sich Reputation auf für den Krisenfall und auch tatsächlich, damit man im Relevant Set landet. Ne? Die 5, ne, sag mir 5 Automarken, sag mir 5 Social Media Bücher, was auch immer, ne? Dieses oder Autoren und Autorinnen, wenn man da gelandet ist, ne? Was bedeutet Arbeit? Das kann man nicht von jetzt auch gleich einpacken.
Ich habe da eine ganz gute Anekdote zu, glaube ich. Weil ich mich, ist noch gar nicht so lange her, da hatte ich mich auch in einem Projekt, was wir hatten, habe ich mich mit einem Vertriebler unterhalten aus dem Unternehmen. Ist ein recht großes, eines der ganz großen Unternehmen in Deutschland, im Industriesektor natürlich. Und dann hatten wir eben auch so eine Social-Selling-Strategie mal durchdekliniert von vorne bis hinten, weil es auch immer wichtig ist, dass die Leute verstehen, was gehört da eigentlich an Bausteinen dazu. Und dann kam die Frage, und ich fand es ganz witzig, weil ich die Frage vorher noch nie gehört hatte, weil es für mich immer so ein, ja klar gehört das dazu, Thema ist. Ja, brauche ich denn überhaupt Content posten? Weil am Ende des Tages hat er sich das auch mal so angeschaut gehabt und sagte, ja, aber die Nachrichten, die ich dann versende und das Angebot, was ich mache und so weiter und so fort, das kann ich ja auch so. Also da brauche ich ja vorher nicht den Content gepostet haben und kann ja trotzdem die Person kontaktieren. Die ist ja auch bei mir im Netzwerk, weil die allermeisten nehmen auch erstmal eine Netzwerkanfrage auf LinkedIn an, weil das ist ja kein beispielsweise Instagram, wo ich sage, ich will vielleicht nur enge Freunde haben, sondern das ist halt ein Geschäftskontakt in erster Linie, den kann ich mal annehmen. Wieso, den kann ich doch auch so eine Nachricht schicken. Und das ist ja Reputation, Relevanz, Expertenpositionierung im Vorfeld, warum halt die Content-Ebene so wichtig ist. Dann habe ich gesagt, ja, wenn du jetzt aber zu einem Kunden fährst und dann euer Produkt verkaufst, warum ist es denn einfacher für dich, das zu tun, gerade jetzt im ganz traditionellen Sinne, als für, dann habe ich ein Beispielunternehmen gehabt, was da in der Gegend war, was jetzt so 20 Mitarbeiter hatte. Warum ist das für dich einfacher? Weil auf der Visitenkarte dieses Logo von diesem Unternehmen steht und dieses Unternehmen eine riesige Reputation hat. Das heißt, alleine das Logo auf der Visitenkarte sorgt ja dafür, dass dir Türen geöffnet werden. Und wenn du das eben hinbekommst, nicht nur auf dein Firmenlogo zu übertragen, sondern durch Content, persönlichen Content in dem Fall auf Social Media, auch auf dich als Person zu übertragen, dass dir Türen geöffnet werden, weil du dir als Person eine Reputation aufgebaut hast, dann wird ja das Ergebnis, was du dann in Nachrichten, welches Ziel auch immer dahinter steckt, Partnerschaft, Sales, also bei uns ist es auch Sales, aber das kann auch was ganz anderes sein, viel größer, der Impact, als wenn du diese Reputation eben nicht aufgebaut hast. Und das, glaube ich, diesen Hebel muss man setzen und verstehen, warum dann zum Beispiel Kommunikation, wie du es auch gerade genannt hast, eben so wichtig ist und warum das eben nicht einfach ausgeklammert werden kann, nur weil es jetzt nicht heißt, 3 Beiträge sorgen für 30.000 Euro Umsatz.
Ja, genau. Das ist wichtig. Und tatsächlich dieses Persönliche, das Stichwort, was du gerade gesagt hast, die Übertragung, da kommt noch ein Buzzword von den letzten Jahren, aber das ist tatsächlich wichtig, ist Corporate Ambassadors, ne? Tatsächlich, oder du als Personenmarke, wenn man sich oder sich, ne, sich aufbaut, ne, und zu sagen, okay, für was stehe ich denn eigentlich? Ne? Es ist, also wenn man sich eine Personenmarke aufbaut, ist das, ob das jetzt als Corporate Ambassador ist oder anders, das ist egal. Muss ich mir kurz überlegen, muss ich mir gut überlegen, für was stehe ich, ne? Was will ich preisgeben? Persönlich sollte ich immer sein, privat weiß ich nicht, ne? Also was postet man nicht, ne? Und wie postet man das? Wie ist meine Sprache? Ist die ein bisschen formaler? Oder ist die Jugendsprache? Das würde man mir jetzt nicht abnehmen, ne? Mit meinen 56 oder so. Aber tatsächlich, es ist die Arbeit, die man reinsteckt. Und es funktioniert besser, als wenn Unternehmen posten, ne? Wenn da ein Gewicht hinter ist. Und das ist egal, aus welcher Plattform, ob das Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, ist es völlig egal. Wenn ich glaube eher dir, Torben, als dass ich einem Unternehmen-Logo glaube, ne? Also dieses Menschen dahinter. Deswegen ist dieses Testimonials, dieses Corporate Ambassador-Thema so wichtig.
Das ist übrigens nicht mal ein Social-Media-Thema. Das muss man auch, finde ich, verstehen. In diesem Moment, wo wir beide hier gerade sprechen, aber das muss ja nicht mal digital sein, das kann sogar auf einer Konferenz sein oder bei einem Kunden vor Ort oder was auch immer, wenn ich mich mit den Leuten unterhalte, dann ist den Leuten in erster Linie mal scheißegal, wer das Movement ist. Da steht ja vielleicht ein Logo hinter und sie können das irgendwie zuordnen, dass da eine Firma hintersteckt. Aber das Bild, was sie in dem Fall von meinem Unternehmen haben, ist das Bild, was sie von mir haben. Und ob sie am Ende des Tages das Movement gut oder schlecht finden, hängt halt komplett davon ab, ob sie mich gut oder schlecht finden. Und das ist immer die Person, die am Ende als Markenbotschafter davor steht, ob man jetzt will oder nicht. Man ist ja auch Markenbotschafter, wenn man kein Markenbotschafterprogramm hat. Weil wenn ich ein Servicetechniker in einem Unternehmen bin und die Anlage einfach wahnsinnig gut und schnell repariere, die da gerade beim Kunden steht, dann hat dieser Kunde ein positives Bild von meinem Unternehmen, weil ich als Person einen guten Job gemacht habe. Und in dem Moment war ich ein Markenbotschafter, ohne dass ich jetzt irgendwie ein Corporate Ambassador-Programm in meinem Unternehmen durlaufen habe.
Ja, das stimmt schon. Wir haben gerade eine Frage reingekriegt. Wie personalisiert ihr Social-Media-Content bei sehr heterogenen Zielgruppen, ohne eure Reichweite zu fragmentieren? Kann ich vielleicht kurz was sagen? Also das Erste, wenn Leute sagen, also muss man nachfragen, wie sieht die Zielgruppe aus? Und dann kriege ich oft so alle. Nee, wenn du alle erreichen willst, weißt du keinen. Das nennt man im Marketing Deutsch Streuverlust. Heterogen kenne ich. Ich würde als immer raten zu sagen, okay, was ist meine Kernzielgruppe? Ganz wichtig, ne? Und dann zu sagen, okay, ich fange mit der oder dieser Zielgruppe an und dann gucke ich mir mittelfristig eine zweite an und langfristig die. Also alles gleichzeitig wird ein bisschen schwierig. Und guckt euch auch an, also für mich ist wichtig, wir reden ja über Personalisierung und dergleichen. Also erstmal eine Social-Media-Strategie. Die besteht aus einer SWOT. Stärken, Schwächen, Chancen und Bedrohung.
Risiken.
Ich guck, genau. Ne? Also ich guck mir halt an, und aus da zu gucken, okay, Stärken und Schwächen sind im Unternehmen, Chancen und Bedrohungen sind von außen, was da kommt. Und aus daraus zu gucken, natürlich immer auch im Vergleich mit dem Wettbewerber, wie positioniere ich mich so? Das ist so das Erste. Das ist hinter eine Grundlage für die Positionierung für meine und die Zielgruppe für meine Maßnahmen. Und dann die Zielgruppe, die sogenannten Buyer-Persona. Wir können sie auch nur Persona nennen. Man sagt nicht mehr 19 bis 39, verdient so und so viel und so weiter. Ich finde es sehr hilfreich, Personas zu bauen. Das sind natürlich keine echten Menschen, aber ne, so, das hilft ja dann, die Zielgruppen gut zu beschreiben, ne? Um auch jemanden, also wenn ich jetzt den Torben, der auf LinkedIn ist und ne, morgens wahrscheinlich irgendwie Sport macht, Jogging, also ich beschreibe jemanden so, ne? Das sind jetzt nur Annahmen, ne? Entweder, und natürlich die Basis sollten Daten sein, die ihr habt über eure Zielgruppen, aber auch gesunder Menschenverstand beziehungsweise Erfahrung von den Zielgruppen der verschiedenen Social Media Plattformen. Ganz wichtig ist auch, weil es gibt so viele Personas da, ganz viele Vorlagen, könnt ihr alles nutzen, aber wie ist denn das Medienverhalten da, ne? Das heißt nicht, ist auf Facebook oder ist auf LinkedIn. Das reicht nicht. Das wäre ja genauso, als wenn ich sagen würde, ist im Internet oder hört Radio. Wann hört die Person Radio? Es geht auch um wirklich PR-technisch gedacht, ne? Wie kann ich die erreichen? Wie nutzt die Person Facebook oder wie nutzt die Person Instagram? Oder ne? Mit wem? Das ist dann wird es dann spannend. Und das würde ich auf jeden Fall sagen. Das ist wichtig. Oder was würdest du sagen? Wie personalisierst du Social Media Content bei sehr heterogenen Zielgruppen, ohne die Reichweite zu fragmentieren? Um das nochmal kurz zu lesen.
Du hast einige Wörter und Sätze gesagt, die ich so mitgehen würde, wo ich auch gerne dran angreife. Einmal würde ich eine Unterscheidung schon mal treffen wollen zwischen Paid Content und organischem Content, weil bei Paid Content ist es eigentlich recht easy. Da kann ich ja sehr klar eingeben, wen ich jetzt mit welcher Ad zum Beispiel erreichen will. Das muss ja auch nicht nur wir denken ja mal direkt an die werblichen Corporate Ads, sondern auf LinkedIn gibt es ja mittlerweile auch ganz charmante Lösungen, wie zum Beispiel Thought-Leader Ads, wo ich nochmal wirklich persönliche, authentische Beiträge von Personenprofilen aus meinem Unternehmen eben auch nochmal mit Budget pushen kann, wo ich dann ja auch Zielgruppen eben sauber segmentieren kann. Das ist so die Paid-Ebene, die ist recht easy. Aber wo viele Leute strugglen und wo wahrscheinlich auch die Frage aus der Ecke kommt, ist das Organische. Und wenn die Frage ist, wie geht das bei sehr heterogenen Zielgruppen, ohne eure Reichweite zu fragmentieren, dann sage ich gar nicht. Weil Reichweite fragmentiert sich immer oder Reichweite geht immer zurück, je nischiger ich positioniert bin. Das heißt aber, Positionierung ist trotzdem die zwingende Grundlage, das alles zu tun. Und ich versuche dann immer ein Verständnis dafür zu schaffen, ist Reichweite denn das Endziel, was wir haben? Und in den allerwenigsten Fällen ist Reichweite das Endziel. Wenn mein Endziel ist, ich nehme immer ein Social Selling Projekt, also weil wir halt vertriebsorientiert viel arbeiten, wenn am Ende aber ein Verkaufsziel dahinter steckt, dann ist die Reichweite im ersten Schritt nur das Vehikel, um zu meinem Endziel zu kommen. Und dann ist die Frage, wenn ich jetzt durch einen Post 10-mal so viele Leute erreiche, aber von diesen 10-mal so vielen Leuten weniger Leute am Ende potenziell dieses Endziel erreichen können, als bei meiner geringeren Reichweite, die aber besser, nischiger und genauer auf diese Zielgruppe ausgerichtet ist, dann mache ich doch lieber Weg 2, weil ich dann das Endziel besser erreiche. Und natürlich habe ich dann eine geringere Reichweite. In allermeisten Fällen wird niemand mit den mit den Strategien, die wir fahren, viral gehen, weil das Ziel nicht ist, viral zu gehen. Und dann kann man trotzdem hergehen, wir arbeiten zum Beispiel, wenn wir mit Vertriebsteams arbeiten, gerne mit einer Matrix-Darstellung. Das heißt, ich kann mich ja auf Personenebene als Social Seller zum Beispiel sehr nischig positionieren mit bestimmten Themen für eine bestimmte Zielgruppe. Das schließt automatisch andere Zielgruppen aus. Dann bin ich aber ja nicht alleine in diesem Team. Bedeutet, es kann ja eine zweite Person geben, die sich eben auf eine andere Nische mit anderen Themen spezialisiert. Das könnte man jetzt bis zum Erbrechen sehr, sehr groß und komplex aufzeichnen. Kann es aber auch sehr simpel mit 3, 4 Personen mal starten, was du ja auch schon richtig gesagt hast. Starte mal rein. Ich finde es immer ganz schön, man kann eben, wenn man auf Personenebene arbeitet, muss man nicht mit einer Zielgruppe starten, sondern man kann wirklich mit 3, 4 Zielgruppen starten, indem man auf einer Matrix eben mehrere Personen positioniert. Und trotzdem startet man und man kann eben nicht alles auf einmal haben.
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Ich glaube, da darf man sich dann auch von verabschieden und man wird trotzdem mehr Impact erzeugen, als wenn man versucht, mit den Inhalten, die man macht, alle zu erreichen, weil dann kommen die Streuverluste, die du genannt hast, dann wird es immer oberflächlich, dann wird es immer wischiwaschi, weil gehe ich nicht mehr, bin ich nicht mehr on point, wenn ich alle versuche zu erreichen.
Na, da hast du absolut recht. Wir gehen gleich auf die Teilnehmerfrage ein. Kamerascheue Personen von einem, wie überzeuge ich kamerascheue Personen von einem Social Media Auftritt? Gehen wir gleich drauf ein. Kurz noch das Thema KPIs. Weil das hören wir immer wieder, ne? Aber ich habe doch so viele, wir haben so viele Follower, sagen ja, Follower kann man auch kaufen, ist das wirklich eine gute Zielkennzahl? Für mich nicht. Natürlich ist das, was der Chef meistens kennt, wenn er keine Ahnung von Social Media hat oder sie, dann höre ich immer wieder Follower. Ne? Ganz ehrlich, habe ich in der Vergangenheit auch ausgenutzt, wo ich gesagt habe, okay, meine persönlichen Ziele, da zahle ich so und so viel Werbegeldbudget, da wusste ich genau, wie die Followerzahl sich entwickelt. Aber was bringen mir, du hast ja gerade Nische auch angesprochen, was bringen mir, wenn meine Zielgruppe Größe, weiß ich nicht, 5.000 Menschen sind, was bringt mir dann 200.000 Follower? Gar nichts. Dann mache ich wirklich beliebig was. Ne? Je nischiger etwas ist, desto erfolgreicher ist das, wenn ich meine Zielgruppe richtig gut kenne. Ne? Das hast du ja richtig gesagt. Und tatsächlich im Paid-Bereich, ich komme ja nicht aus dem Paid-Bereich, aus dem organischen und Reputationsaufbau, aber im Paid kannst du wirklich sehr genau runtergehen und das machen. Mhm. Aber auch so, wen spreche ich wie an? Und ganz wichtig auch noch, dass man nicht jetzt, und die Wahl der Social-Media-Kanäle sind natürlich, also welche Social-Media-Kanäle nutze ich, leitet sich daraus ab, wie meine Personas, meine Zielgruppen, welche Medien nutzen. Also, wenn die Persona auf Instagram mit ihren Freunden sich austauscht, auf LinkedIn aber, ne, sich im Industriebereich rumtreibt quasi oder so austauscht, dann ist das natürlich, das wäre kein Argument für Instagram. Könnte ich eine andere Geschichte machen als Unternehmen, könnte ich vielleicht sagen, okay, weil Gen Z mittlerweile nicht googelt, sondern auf Social Media sich rumtreibt, könnte ich, oder da entdeckt Marken, könnte ich dort als Firma auftreten und meine Kultur zeigen, während ich auf LinkedIn dann diesen Aspekt Industrie und ne, Fachwissen vermittle. Ja, und das, ja. Und genau, ganz wichtig nochmal ist, das zu unterstreichen, macht bitte nicht den Content überall gleich. Ne? Facebook gleich wie Instagram. Facebook kann man noch Links hinzufügen, bei Instagram geht in Stories. Das ändert sich auch ständig. Also wirklich immer gucken, ist das das Richtige? Nicht, weil es da ist, bespielen und denken, okay, da kriege ich Reichweite. Das ist nicht gut. Hast du noch was zu ergänzen? Ja. Oder sollen wir auf die Frage eingehen, die nächste?
Vielleicht einmal ganz kurz, weil das KPI-Thema immer ein leidiges Thema ist und vor allem auch bei den Marketern immer ein leidiges Thema ist, weil sie, also fast alle, die ich kenne und ich selber habe es auch erlebt, klagen eigentlich darüber, dass es nicht ernst genommen wird, das ganze Social-Media-Game, gerade auch im B2B-Bereich, weil es dann immer heißt, oh, ihr mit euren Followern und ja klar, wenn ich in einer Organisation unterwegs bin, die eigentlich super Sales gesteuert ist und mit eigentlich fast nur betriebswirtschaftlichen Kennzahlen arbeite, dann komme ich mit sowas Vagem wie Follower oder Impressions oder sowas um die Ecke, dann wird's schwierig. Ein Vorteil, den wir haben, wenn wir auf LinkedIn unterwegs sind, also einmal würde ich schon das auch immer anknüpfen wollen an Vertriebskennzahlen, die man irgendwie dann erreichen möchte, wenn man vertriebsorientiert arbeitet. Aber ansonsten haben wir den charmanten Vorteil, dass hinter jedem Like auf LinkedIn und hinter jedem Follower auf LinkedIn ja eine reelle Person mit Lebenslauf etc. steht. Das heißt, dass man im ersten Schritt mal schaut, und das kann man ja eben auch auf LinkedIn dann zum Beispiel auch filtern, was sind das denn für Personen und was ist denn meine Qualitätsfollowerschaft und wer liked denn zum Beispiel auch meine Beiträge? Und dann kann ich sagen, ich habe 80 Likes, aber von denen sind eigentlich nur 50 Zielgruppen relevant. Dann gehe ich vielleicht nicht mit der KPI 80 zu der Person, sondern mit der 50 zielgruppenrelevante Person. Und diese Qualität dahinter zu zeigen, ist schon mal, also es gibt noch weitere Punkte, aber die Qualität dahinter zu zeigen, ist schon mal ein erster, schneller, einfacher Hebel, um klarer zu machen, was hinter solchen KPIs wie Follower, Impressions, Likes und so weiter überhaupt steckt.
Mhm. Und ganz wichtig, man kann auch mit NPS arbeiten. Net Promoter Score ist ja die Wiederempfehlungsrate. Also das ist tatsächlich, zeigt auch, ne, wie, also es ist ein Reputationsindex. Und warum ist das wichtig, Reputation halt auch? Ich komme ja aus der Krisenkommunikation halt auch. Man merkt, wie gut eine Community funktioniert, je schneller sie anspringt in der Krise. Wie schnell springt mir jemand bei? Ne? Ganz wichtige Geschichte. Und das ist ein Qualitätsindex. Und natürlich auch, wenn du Sales nachweisen willst, ein Funnel bauen, dass du auch wirklich nachweisen kannst, dass die Leute von Social gekommen sind und das getan haben. Ich selbst ja. mit meinen Psychopathologen und Psychologen, da bin ich ja die Kommunikationsmanagerin als Freelancerin, kann nachweisen, dass, als ich angefangen habe, vor 2 Jahren die ganze Kommunikation aufzubauen, ich besonders aus Indien ganz viele tatsächlich neue Mitglieder geworben habe, weil vorher war die Ansprache nicht da. Und ich merke auch, wie jetzt wirklich Engagement, finde ich, eine sehr schöne Sache, zeigt ja auch, ne, was passiert da. Natürlich mit echten Menschen. Ja. Mhm. So, ganz kurz, bevor, wir hatten gleich eine Frage an dich, aber ganz kurz war noch, wie überzeuge ich kamerascheue Personen von einem Social-Media-Auftritt, gerade im Hinblick auf Reputation, dass sie auf langfristige Ziele einzahlt. Es natürlich nicht ganz so einfach. Kamerascheu sind ein paar Menschen, kenne ich auch. Einfach vielleicht erstmal ohne Kamera arbeiten und dann zu sagen, so, was macht dir Spaß, ne? Einfach so ein bisschen und zu sagen, sprich doch mal über dein Herzensthema, um so ein bisschen die Leute, ne, aufzuwärmen und zu sagen, okay, was bringt denn dir das, ne? Vielleicht möchtest du auch, wenn Leute kamerascheu sind, beziehungsweise sagen, ich weiß nicht, ob ich das wirklich machen will. Bei LinkedIn sage ich auch, also gebe ich ja auch Schulungen, da geht es dann darum, okay, wie kannst du deinen Auftritt, wie kannst du deinen Account aufhübschen, damit du als Expertin wahrgenommen wirst, als Experte, beziehungsweise es könnte ja auch sein, dass du bald mal einen neuen Job suchst und so, das sind so die Vorteile, ne, sich zu positionieren. Das ist ganz viel. Also wenn du die Leute mit dem Hammer draufhaust, mach das mal, das funktioniert nicht. So, das ist eine langsame Reise, das Ganze, Leute zu überzeugen. Und wenn sie gar nicht wollen, du kannst introvertierte Leute nicht vor die Kamera zerren. Gerade wenn es Ambassador sein sollen, Social Media, also Corporate Ambassador, dann sind introvertierte Menschen ein bisschen schwierig, dann würde ich eher auf andere setzen tatsächlich. Die müssen der Rampensäule, wie Torben und ich sind.
Ja, wir betreuen tatsächlich auch Profile von Leuten, die kamerascheu sind. Also man kann auch ein erfolgreiches LinkedIn-Profil pflegen und entwickeln, ohne dass es jetzt, dass man eben diese Rampensau sein muss, weil man ja in den Content-Arten auch sehr kreativ sein kann und sich eben auch. Es gibt sehr, sehr erfolgreiche Profile, die eigentlich super viel nur mit Textbausteinen, Infografiken und dann mit 2, 3 professionell geschossenen Bildern immer arbeiten, die dann immer wieder da eingearbeitet werden. Das ist eine Sache, die funktioniert. Das andere ist, wenn ich jetzt eine kamerascheue Person habe, aber ich möchte sie wirklich dazu bewegen, mehr auch vor der Kamera zu machen, dann kann ich natürlich einmal hingehen und sagen, hey, lass es uns ausprobieren. Es wird nie online gestellt, wenn du es nicht magst. Das ist erstmal so der erste Weg, um überhaupt mal so ein bisschen den Druck rauszunehmen. Dann würde ich die ersten Bilder, Videos, was auch immer, ey, mach die doch 8, 9, 10 Mal, scheißegal, damit die Person einmal diese Erfahrung sammeln kann. Das andere ist, selbst wenn du nach dem zweiten Take zufrieden bist, die Person muss zufrieden sein. Das ist ein emotionaler Aspekt. Sie muss sich damit wohlfühlen. Und es gibt auch Personen, die sagen, Video ist nichts für mich, aber dann kann man auch sehr gut eben über Bilder zum Beispiel arbeiten. Weil wenn jemand für Videos nicht gemacht ist, dann ist die Person halt für Videos nicht gemacht. So what? Es gibt auch einfach viele gute Unternehmerpersönlichkeiten, die einfach zum Beispiel nicht für die Bühne gemacht sind. Die sind dann nicht auf Keynotes oder so, obwohl man denken würde, boah, die haben so viel zu sagen. Machen die nicht, die sind nicht der Typ dafür. Dann ist es auch völlig fein, dass man es anders macht. Und ich würde mich halt mit der Person hinsetzen und mal auch, weil da ging nochmal der Hebel in Richtung langfristige Ziele. Was sind denn kurzfristige Implikatoren, die der Person einen Schub geben würden? Weil ganz ehrlich, wenn jede Person, wir sind alle Menschen, wenn ich jetzt über mein Herzensthema spreche und nicht einen TikTok-Tanz machen muss, sondern wirklich einfach meine fachliche Expertise zum Beispiel rausgeben kann und da bekomme ich eine Resonanz drauf und es gefällt Leuten, da kann sich, glaube ich, keiner davon ausnehmen, dass das schon eine coole Sache ist und dass auch diese kurzfristigen, diese low-hanging fruits wirken, selbst wenn Reputation natürlich langfristig aufgebaut wird.
Aber du hast einen guten Punkt gemacht. Also tatsächlich der Tipp, ein Foto, ein Statement, ne, warum jemand Mitglied ist, mache ich jetzt auch, ne, das ist so der erste Schritt. Und Medientraining natürlich. Machen alle, also als Geschäftsführer wird mittlerweile erwartet, CEO wird schon von dir erwartet, ein Social CEO zu sein. Also wenn du es richtig gut machen willst, ne? Aber klar, nicht jeder ist eine geborene Rampensau, aber man kann Ängste nehmen, indem man gutes Medientraining macht. So, Frage an Torben. Vorausgesetzt, ich habe eine klare ICP, inklusive Produktfit. Ich gehe ja regelmäßig mit meinem S-Navigator in den Dialog. Welche Möglichkeiten habe ich, ICP-Signale, Kaufsignale direkt in meine CRM-Systeme und Scoring-Systeme einfließen zu lassen? Kannst du was zu sagen? Ich nicht.
Ja, da muss man zwei Perspektiven betrachten. Und das ist mir immer super wichtig, das auch mit zu erwähnen, weil gerade über die direkte Schnittstelle vom Sales Navigator, ich weiß jetzt nicht genau, welches CRM-System es ist, aber der Sales Navigator lässt sich mit einigen CRM-Systemen ja koppeln und mit noch mehr Systemen koppeln, wenn man zum Beispiel Make, Zapier oder sonstige Verbindungstools eben da nutzen möchte. Ohne dazu tief ins Detail zu gehen. Es gibt auch die Möglichkeit, das weiß ich, wir haben selber da mal dran mitentwickelt, was möglich ist. Man kann theoretisch, kann man sich in einem Scoring-System alle Interaktionen des eigenen Netzwerks auf LinkedIn anhand von Kriterien und Scoring-Punkten eben auflisten lassen. Das heißt, ich habe eine Liste mit all meinen Kontakten, dann ist das nach ICP-Kriterien gefiltert, sodass ich schon mal einen Vorscore bekomme, wer denn wie stark meinem ICP entspricht. Darüber hinaus steigt oder sinkt der Score halt entsprechend dessen, was die Person dann, wie sie interagiert, was sie tut auf LinkedIn, wie sie mit meinen Beiträgen interagiert, ob sie mein Profil besucht etc. pp. Das ist die technische Ebene, die wunderbar funktionieren kann, aber leider mindestens in der rechtlichen Grauzone sich bewegt, wenn nicht rechtlich äußerst bedenklich ist. Weil das Problem ist, sobald wir halt personenbezogene Daten zu automatisiert auslesen und scrapen und so weiter und so fort, dann ist es nicht mehr LinkedIn-AGB-konform und dann ist es auch nicht mehr DSGVO-konform. Und deswegen muss man super vorsichtig sein mit dem, was geht technisch und was ist eben da machbar, wenn man sich wirklich auf einer sauberen Ebene bewegen möchte. Deswegen sind wir da auch aktuell noch sehr vorsichtig und sehr zurückhaltend in den Sachen, die wir tatsächlich umsetzen, auch wenn wir wissen, was eigentlich schon mit mehr Tempo möglich wäre.
Also wichtig, also das Thema Datenschutz, Persönlichkeitsrechte, also wir beide sind keine JuristInnen, wir dürfen da keine Tipps geben, aber das ist natürlich ganz wichtig, wenn es um KI geht, ne? Füttert. Also das solltet ihr, ich denke schon, die meisten wissen das hier, ne? Also passt auf, was ihr in die KI füttert. Ne? Arbeitet mit Platzhaltern und tatsächlich solche Systeme bauen. Da würde ich auch intern nochmal sprechen mit den IT und mit den JuristInnen. Sorry, das hat gerade Ping gemacht und ich war etwas irritiert. Ja. So, meinst du, es gibt ein paar Leute, die sagen, Social Media ist tot. Also Social, Dialog, bin ich großer Fan von. Ich habe schon gesagt, wir kleben keine Plakate ins Netz. Aber Enno Park hat 2022 in der T3N geschrieben, hört auf, es Social zu nennen. Ja. Stichpunkte Algorithmen, weil wir kriegen ja das zugespielt, was wir mögen. Es hat mit TikTok angefangen und alle anderen ziehen ja nach. Instagram zieht nach, ne? Klar, mit den Reels. Facebook hat das auch. Alles zieht nach, ne? Und wir sehen nicht mehr das, was was unsere Freunde oder unsere Follower unbedingt schreiben und Followerinnen. Ja, ich sehe das auch sehr, sehr kritisch, ne? Diese Aufmerksamkeitsspirale. Ne? Man muss nur Clickbaiting machen und so und so und solch sowas, was halt Interaktion treiben soll, aber keine richtige Dialog ist. Bedeutet das, ist tot? Was meinst du, ist Social Media tot? Wie Dominik Rüsinger auch diskutiert in seinem Buch, was er letztes Jahr rausgebracht hat?
Ich würde das auch beschreiben, damit ich eine gute Headline habe, um irgendwo dann da mit Aufmerksamkeit zu generieren.
Ja, das stimmt.
Das ist super. Naja, wie viele Leute sagen seit Jahren, Facebook ist tot? Und irgendwie ist Facebook ja doch nach wie vor, also ich habe selber keinen Facebook-Account mehr, aber wie viele Unternehmen sind nach wie vor extrem erfolgreich, indem sie auf Facebook aktiv sind? Obwohl es schon ewig totgeschrieben ist. Und wenn ich jetzt noch größer sage, Social Media ist tot, dann halte ich persönlich das zum aktuellen Zeitpunkt und in meiner begrenzten Weltanschauung halte ich das für Quatsch. Weil die Grundbedürfnisse des Menschen sich nicht verändern, wo Social Media halt darauf zurückgreift. Social Media wird sich verändern, extrem verändern, hat sich auch schon extrem verändert. Also dieses klassische Gefüge von, dass ich mich in Gruppen zusammenbilde, die ich mir aber selber ausgesucht habe und dann eben diesen sozialen Effekt habe, der ist natürlich durch Algorithmen komplett über den Haufen geworfen oder zumindest mal ordentlich ausgehebelt worden. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, ich gehe jetzt, ganz einfach dargestellt, ich gehe jetzt zu einem Event und ich habe mir aber jetzt plötzlich nicht mehr selber ausgesucht, mit welcher Freundesgruppe ich da stehe, sondern irgendwie werde ich dann dahin gewürfelt, weil ich mich jetzt gerade für diese Musikrichtung interessiere, bin ich dann plötzlich auf einem Konzert von einem Künstler mit völlig fremden Leuten, die ich vorher auch gar nicht kannte, die aber alle diesen Musikkünstler super finden. Würde ich jetzt nach Hause gehen und sagen, das war nicht mehr social, das war ja trotzdem ein soziales Event für mich. Die Art und Weise, wie das Ganze stattfindet, verändert sich halt. Und man muss schon wissen, dass es nicht so läuft, dass ich jetzt auf LinkedIn 2000 Follower habe und nur diese 2000 Follower bekommen jetzt meinen Content zu sehen und ich bekomme nur den Content von diesen 2000 Followern zu sehen. Das sind die Netzwerkeffekte, haben aber ehrlich gesagt noch nie genau so funktioniert. Und ich finde die Art, wie Bubbles entstehen, schon aus verschiedenen Perspektiven bedenklich und glaube auch, dass man da durchaus in manchen Richtungen ein bisschen zurückfahren sollte. Jetzt nicht nur aus Business-Perspektive, auch aus politischer Perspektive und so weiter. Aber das heißt nicht, dass Social Media tot ist oder sterben wird. Es kann mal sein, dass ein Kanal seine Relevanz auch deutlich verlieren kann. Auch das ist mit Facebook sicher nicht geschehen. Das kann auch mit LinkedIn zum Beispiel geschehen. Aber es wird immer irgendwie ein Vakuum entstehen, wo etwas Neues reinkommt, weil die Bedürfnisse dessen, warum Leute teilweise 12, 13, 14 Stunden auf sozialen Medien am Tag verbringen, die kommen ja nicht von irgendwo, die sind ja in uns verankert. Oder was meinst du?
Ja, ich würde es auch sagen. Nein, es ist nicht tot, es verändert sich, aber das macht ja unseren Job so spannend, ne? Egal, welche Plattform es ist, ich muss alle paar Monate irgendwie Folien, wenn ich sie habe, zum Beispiel LinkedIn. In Schulungen muss ich alle paar Tage, habe ich immer das Gefühl, mal wieder die Folien ändern. Guter Punkt ist tatsächlich Facebook. Ne? Also Facebook hat, es kommt halt auf die Zielgruppe an. Du bist nicht die Zielgruppe unbedingt bei Facebook. Ne? Du bist, wie alt bist du, wenn ich fragen darf?
27,
genau. Du bist eher auf Instagram und TikTok so dazwischen, würde man jetzt sagen, ne, so, oder beides eher. Aber tatsächlich bei Facebook super nach funktioniert, sind die Gruppen. Nicht jede Gruppe lässt Unternehmen zu, aber tatsächlich, zum Beispiel, also ich nur ein paar Beispiele, kennt vielleicht die eine oder andere etwas ältere oder älter hier, die ganzen regionalen Gruppen. Ich komme aus Düsseldorf, ich bin Düsseldorferin, weil irgendwas, ne? Sowas funktioniert auf Facebook noch ganz gut. Was anderes ist tatsächlich, oder Hauptsache Wein, als aus meiner Welt, ne, weil ich bin noch Food Podcasterin mit Völlerei und Leberschmerz, mit Thomas Knüver und Lee Green. Also solche Sachen, so Food-Sachen oder die Kochbuchliebe, eben als Kochbuchsüchtig-Gruppe, funktionieren super. Ne? Wenn man da clever ist, zum Beispiel meine Buchhändlerin, Die ist auch Mitglied der Gruppe, weil die guckt dann, also mit ihrem persönlichen Account, sie guckt dann immer, was da gerade so gesprochen wird, Kochbücher, und guckt auch, dass sie die dann teilweise hat, ne? Also, sowas ist schon nicht zu unterschätzen. Regionaler Aspekt. Übrigens, was total unterschätzt wird, auch ist nebenan.de. Ich weiß nicht, ob ihr euch darum treibt, du oder, ne, kannst mir ja sagen. Unglaublich spannend für mich hier in Düsseldorf, in meinem Nachbarschaftsgebiet. Ich kriege mit, wenn irgendwo gerade mehr Einbrüche sind in meiner Gegend, wenn jemand das sagt oder jemand Auto verkratzt oder irgendwas anzubieten, zu verschenken hat, Hundesitter sucht und so weiter. Das funktioniert auf nebenan.de wunderbar. Also das nicht zu unterschätzen, ne? Also ich denke auch nicht, Social Media ist komplett tot, aber auch ganz wichtig, man baut nicht eure ganze Präsenz, eure digitale Präsenz nur auf Social auf. Wenn ich mich abhängig mache von LinkedIn, Facebook, egal wem, ne? TikTok, und plötzlich sperrt der, ne? Also bei Facebook gab es das ja, ne? So eine Freundin von mir halt auch, die ist Künstlerin und freie Journalistin. Die ist gesperrt worden von Facebook und konnte das partout nicht rückgängig machen. Irgendwie hat sie es jetzt geschafft, mit ganz viel Druck. Aber die hat plötzlich wirklich ihre ganzen Kontakte verloren. Anstatt, also ne, sie hatte auch ein Newsletter, das gut ist. Also guckt, Newsletter, Thorsten Schwarz wird sich bedanken. Wenn ich sage, Newsletter-Marketing ist nicht tot, stimmt. Also ein guter Newsletter macht eine Menge aus. Wichtig ist auch Webseite. Also ich sage das auch immer in Restaurants, bitte macht nicht nur eine Facebook-Seite. Grauenvoll. Ne? Wenn ne, Facebook wieder irgendwas ändert, bist du halt weg. Oder es gab vor ein paar Jahren, vielleicht erinnert sich der ein oder die andere, gab es einen Facebook-Blackout. Und das war in Deutschland vielleicht nicht ganz so schlimm wie, also nicht nur Facebook, Entschuldigung, Meta, so auch Instagram und WhatsApp. Es war komplett tot. Und ganz viele Unternehmen, zum Beispiel in Indien, so kleine Unternehmen haben halt nur eine Facebook-Seite. Die haben richtig Geld verloren. Das ist halt, ja, gut.
Und das kann auch ein politisches Thema sein, weil die allermeisten Plattformen, von denen wir sprechen, sind halt Ami-Plattformen. Und je nachdem, wie die dann am Ende auch mit Daten umgehen, kann das auch mal zu harten Bandagen gegenüber EU kommen. Und dann haben wir da auch ein Problem. Und dann ich finde das Newsletter-Thema, obwohl ich das Wort Newsletter nicht so gerne mag, aber generell dann auch eben auf die E-Mail-Schiene zum Beispiel zu gehen, auch wenn die super unsexy klingt, weil die so altbacken ist, aber es funktioniert wie blöd, zu sagen, da habe ich jetzt noch mit dem Kunden gesessen, weil wenn ich jetzt nachhaltig langfristig zum Beispiel eine LinkedIn-Strategie fahre, das, ich meine, natürlich ist es irgendwie attraktiv. Es hat so eine geringe Eintrittsbarriere, eigentlich gar keine Eintrittsbarriere, aber dann sollte man sich immer bei solchen zu schön um wahr zu sein Angeboten fragen, warum. Das bezahlt man immer mit Abhängigkeit. Natürlich wird mir da eine Plattform auf dem Silbertablett serviert, wo ich dann mal ganz easy eine Präsenz aufbauen kann. Easy in Anführungszeichen, weil man ja doch sich im Content-Kampf bewegt. Aber erstmal ganz easy eine Präsenz aufbauen kann. Die Spreu vom Weizen trennt sich da, dass ich die Leute, die am Ende meine LinkedIn-Kontakte zum Beispiel sind, auch darüber hinaus als Kontakte pflegen kann. Und das bedeutet zum Beispiel, dass ich mir eine Newsletter-Liste aufbauen kann, eine E-Mail-Liste aufbauen kann, wo ich einfach noch mal einen anderen Berührungspunkt zu den Leuten habe als nur über LinkedIn. Und dann bin ich ein Stück weit abgesicherter, als wenn mein einziger Wertgegenstand mein LinkedIn-Netzwerk ist.
Genau, also das ist ganz schön, das ist sehr dramatisch, ne, wenn das wegfällt.
Ja.
Wir haben jetzt 54 und wir sollten ein Wrap-up machen. So, wir haben jetzt fast eine Stunde gesprochen. Danke für die, waren fast alle dabei geblieben. Ja, doch alle, 46, jetzt ein bisschen ausgetauscht. Aber das Wrap-up, also wollen wir mitgeben? Also ich würde mitgeben, KI könnt ihr nutzen als Sparringspartner, aber bitte nicht automatisiert machen. Immer mit dem menschlichen Verstand alles hinterfragen und nicht so drauf setzen, Personalisierung, das wird schon irgendwie, stell das dann ein und dann geht das. Es funktioniert nicht gut und es ist Zeitverbrennung bei euch und ist auch reputationsschädigend, wenn ich nur so einen Spam von mir gebe, würde ich sagen. Was würdest du sagen?
Würde ich einmal komplett so mitgehen. Und was ich, glaube ich, was ich mir immer wieder auch selber zu Gemüte führe und was ich super wichtig finde, ist, die meisten Leute sprechen von KI eigentlich aus einer Perspektive, die ich gar nicht so, ich verstehe sie, aber das ist es nicht, weil wenn KI nur genutzt wird, um viel, viel effizienter zu kommunizieren und meine 100 Nachrichten zu 10.000 Nachrichten zu machen, frage ich mich, ist das der richtige Weg? Lass uns doch viel mehr schauen, wie KI helfen kann, qualitativ besser zu kommunizieren. Weil wenn ich aus dem, was ich jetzt mache, nicht nur mehr machen kann, sondern auch einfach mehr Qualität machen kann, kommt auch am Ende mehr dabei raus. Das heißt, klar, wenn ich 1 Million Nachrichten versende, wird da einer bei sein, der drauf anspringt. Aber alle anderen 99% Reputationsschaden finden das gerade extrem scheiße, was ich mache. Aber wenn ich an der Qualität schraube und durch KI einfach besser, personalisierter, nahbarer kommunizieren kann, dann kann ich ja auch meine Ergebnisse optimieren. Das heißt, ich muss nicht einfach nur mehr reingießen, damit am Ende unten mehr rauskommt, sondern ich kann auch das, was im Trichter passiert, einfach besser gestalten. Und da gibt's super viele KI-Möglichkeiten. Und da kommt auch unten mehr raus. Und wenn wir mehr auf die Qualität schauen würden, als nur auf den Output und darauf, dass wir einfach mehr machen wollen, ich glaube, dann ist in der KI-Welt viel geworden.
Sehr schönes Schlusswort, finde ich. Vielen Dank, Torben. Und wir sind auf LinkedIn und auf verschiedenen Kanälen sichtbar. Nicht mal, kann man noch googeln und vernetzt euch gerne. Und ja, schickt euch uns auch gerne noch Fragen, ne, wenn noch Fragen da sind. Wir hatten ein paar hier, aber würden sagen, das war's. Dankeschön.
Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Personalisierung und KI-Trends vom Juli 2025. Es diskutierten Social Media und PR-Beraterin Carmen Hillebrand und Torben Fangmann, Co-Founder von S-Movement. Danke fürs Zuhören. Und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.